Soko Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke. Schleswig-Holstein, 31. Juli 1969. Schlagersängerin Alexandra ist tot. Sie war gerade mit ihrem Sohn und ihrer Mutter auf den Weg in den Urlaub nach Sylt, als das Unglück geschieht. Mit ihrem Mercedes rast sie an einer Kreuzung in einen LKW und stirbt noch an der Unfallstelle. Mutter Walli erliegt wenig später ihren Verletzungen. Sohn Alexander überlebt leicht verletzt. Für Polizei und Staatsanwaltschaft wirkt der Fall eindeutig. Sie hat die Vorfahrt missachtet, trägt Schuld an dem Unfall. Es gibt keine Obduktion, keinen toxikologischen Bericht. Doch die Akte Alexandra ist damit nicht geschlossen. Denn nach ihrem Tod häufen sich die Fragen. Und genau da machen wir heute weiter. Wir schauen auf die Tage und Jahre nach dem Unfall und gehen Spuren nach, die bis zu möglichen Geheimdienstverbindungen führen.
Willkommen zurück bei Soko Schlager. Ich bin die Bettina.
Und hier ist Janina. Und das ist der zweite Teil zum rätselhaften Unfalltod von Schlagerstar Alexandra.
Du hast uns vergangene Woche einen wirklich heftigen Fall mitgebracht, liebe Janina, den ich auch erst einmal sacken lassen musste. Alexandra war noch so jung, ihr Sohn saß mit im Auto, musste alles miterleben. Zum Glück wurde er ja relativ schnell von Anwohnern dann auch einfach weggebracht. Dennoch, es sind einfach so viele Fragen noch offen. Und da würde ich mir jetzt schon wünschen, dass wir einmal nochmal eine Mini-Zusammenfassung auch für die Hörerinnen und Hörer machen.
Ja, das können wir natürlich gerne machen. Ich lege aber allen, die es nicht sowieso schon getan haben, ans Herz, den ersten Teil zum Tod von Alexandra zu hören. Den haben wir letzte Woche veröffentlicht.
Super Hinweis auf den ersten Teil. Dann gehen wir einmal noch im Schnelldurchlauf durch, was wir bisher erfahren haben in Teil 1. Von Heidekrug über Hamburg auf die großen Bühnen. Wir haben über den schnellen Aufstieg von Alexandra gesprochen, die vielen Auszeichnungen, aber auch der damit einhergehende Druck, der dann letztlich auch zum gesundheitlichen Zusammenbruch geführt hat. Wir haben über die Blitzverlobung mit Pierre Laffaire gesprochen und das bittere Ende, als herauskommt, dass er bereits verheiratet ist. Wir haben die wachsende Angst um ihren Sohn thematisiert und wir haben darüber gesprochen, dass Alexandra schon, man kann es schon so sagen, eine Zeit lang auch unter Verfolgungswahn gelitten hat.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Das haben einige ihrer Freunde und Verwandten berichtet. Und kurz vor der Reise sind dann ja auch noch Dinge passiert, die uns beide haben aufhorchen lassen. Alexandra schließt eine zweite Lebensversicherung ab, zahlt das Schulgeld für ihren Sohn im Voraus und setzt wenige Tage vor ihrem Tod ihr Testament auf. Mutter Walli und Sohn Alexander wurden als alleinige Begünstigte eingesetzt. Mutter Walli kommt ja, wie bereits erwähnt, ebenfalls bei dem Unfall ums Leben. Sohn Alexander überlebt.
Und für das Erbe bedeutet das, dass jetzt ein Anwalt eingesetzt wird, um dieses eben zu verwalten, bis der Sohn 25 Jahre alt ist.
Genau.
Aber da sind wir in unserer Geschichte ja noch nicht angekommen. Ich möchte jetzt endlich wissen, wie ging es nach dem Unfall weiter? Was ist danach passiert?
Wir sind jetzt zeitlich beim 31. Juli 1969. Alexandra ist tot. Ihr Leichnam wird in eine Leichenhalle in Tellingstedt gebracht. Als die Polizisten am nächsten Morgen bei der Leichenhalle ankommen, sind sie geschockt. In der rechten Kammer liegen Glasscherben am Fußboden und die Scheibe ist kaputt. Hier hat ein Einbruch stattgefunden. Doch warum bricht jemand ausgerechnet in dieser Nacht in die Leichenhalle ein? Was oder wen wollten sie dort unbedingt sehen oder vielleicht sogar vertuschen? Und dann geschieht etwas, das den Fall endgültig merkwürdig macht. Denn plötzlich, völlig unerwartet, gibt es einen Antrag auf eine Feuerbestattung. Am 1. August geht beim Amtsgericht Heide fernmündlich das Gesuch für die Genehmigung einer Feuerbestattung ein. Alexandras Leichnam und der ihrer Mutter sollen eingeäschert werden. Das wirft Fragen auf. Denn Alexandra hatte noch vor ihrem Tod ein Familiengrab in München gekauft. Ein Erdgrab. Und auch sonst soll die Sängerin angeblich nie den Wunsch geäußert haben, verbrannt zu werden. Am 4. August tritt Alexandras Ex-Verlobter, von dem sie sich kurz vor ihrem Tod getrennt hat, auf den Plan. Er ruft bei Alexandras Rechtsanwaltskanzlei an. In einem schriftlichen Vermerk über das Gespräch wird Folgendes notiert. Pierre Lafer habe behauptet, mit Alexandra verlobt gewesen zu sein und dass sie demnächst heiraten wollten. Er wäre auf dem Westfriedhof gewesen und wollte die Leiche sehen, was verweigert wurde. Deshalb habe er sich mit Melita Treitz, also Alexandras Schwester, in Verbindung setzen wollen, von der er angeblich wusste, dass sie in München wäre. Auch, Zitat, um mit ihr wegen Alexandras Testament zu sprechen. Man habe ihm dann geantwortet, dass die Adresse von Melita unbekannt sei und er sie spätestens auf der Beerdigung sehe. Daraufhin soll er geantwortet haben, dass es dann, Zitat, schon zu spät sein könnte und er wäre doch von so weit hergekommen. Einen Tag später, am 5. August 1969, werden Alexandra und Mama Walli auf dem Münchner Westfriedhof beigesetzt. Mehr als 3000 Trauergäste kommen zur Beerdigung, um sich von der begnadeten Künstlerin zu verabschieden. Auch Ex-Mann Nikolai Nefjedow ist anwesend. Von Pierre Lafer fehlt jede Spur. Einen Tag nach der Beerdigung, am 6.8.1969, gibt der zuständige Staatsanwalt in Auftrag, dass der Unfallwagen durch einen amtlichen Sachverständigen untersucht werden soll. Dies geschieht dann auch direkt am nächsten Tag, also am 7.8. Der Unfallwagen befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Tillingstedt im Betrieb der Familie Thomsen. Da der Mercedes durch den Aufprall stark demoliert ist, die rechte Seite ist eingedrückt worden und unter der Motorhaube gab es einen leichten Brand, ist der Wagen auch behelfsmäßig nicht rollfähig zu machen. So muss sich die Untersuchung auf das liegende Wrack beschränken. Am 8. August finalisiert der Gutachter seinen Bericht und in diesem steht Folgendes. Das Fahrzeug hat eine ölhydraulische Bremse. Trotz der schweren Beschädigung des Fahrzeuges ist das Bremssystem dicht und funktionsfähig geblieben, soweit es die Fußbetriebsbremse betrifft. Die Handstandbremse ist wegen Verbiegens und Verklemmens der Teile am Armaturenbrett und unter der Motorhaube als Folge des Unfalls in ihrer Wirkung nicht mehr prüfbar. Nach Lösen des verklemmt gewesenen Fußbremshebel lässt sich die Bremsanlage betätigen. Am Fußbremshebel zeigte sich sofort Gegendruck als Zeichen dafür, dass die Bremsen sogleich ansprechen. Ergebnis: Es wurden keine Anhaltspunkte gefunden, die darauf hindeuten könnten, die Bremsen des Fahrzeugs wären vor dem Unfall nicht verkehrssicher gewesen. Auch die Lenkung und die Beleuchtung seien der Einschätzung des Gutachters nach vor dem Unfall brauchbar und in Ordnung gewesen. Heißt im Klartext, technisch war am Wagen nichts Auffälliges. Am 16. August 1969 fertigt der Polizeiobermeister schließlich seinen Schlussbericht an. In diesem wird noch einmal betont, dass die Fahrerin Doris Nefjedow, also Alexandra, die Vorfahrt nicht beachtet hat. Zudem steht in dem Bericht, Zitat, sie war scheinbar in der Bedienung der technischen Einrichtungen im PKW noch ungeübt. Als Beweis für diese Aussage wird ein handschriftlicher Zettel aufgeführt, der in einer Hülle neben dem Vordersitz im Mercedes sichergestellt wurde. Eine Art handschriftlich angefertigte Bedienungsanleitung. Die Geschwindigkeit des LKWs zum Zeitpunkt des Unfalls wird auf ca. 55 km/h geschätzt. Ebenfalls hält der Polizeiobermeister in dem Bericht fest, dass durch den Sachverständigen keinerlei Mängel, insbesondere keine Mängel an den Bremsen festgestellt wurden. In dem letzten Absatz verweist der Polizist noch auf ein bei der Polizei in Tillingstedt eingegangenes anonymes Schreiben. Damit wird die Unfallakte Doris Nefjedow, Walli Treitz geschlossen und an das Landgericht Flensburg weitergeleitet. Am 2. September 1969 wird dort das Verfahren eingestellt.
Liebe Janina, ich habe sehr viele Fragen zu diesem Fall.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Erstmal zu diesem Einbruch in die Leichenhalle. Der hat mich ja wirklich schockiert. Du hast doch mit dem Polizisten gesprochen, der damals zuständig war. Hat man da irgendwie eine genauere Spur, die man verfolgen konnte? Hat die Polizei jemals was rausgefunden?
Nicht wirklich. Also Fakt ist, sie haben nie herausgefunden, wer es war und das auch sehr schnell zu den Akten gelegt. Die Eindringlinge oder der Eindringling, man weiß ja noch nicht mal, ob es einer war oder ob es mehrere Täter waren, haben es übrigens aber nicht in den Raum geschafft, in dem Alexandras Leichnam lag, sondern in die Nebenkammer. Die Polizisten haben vermutet, dass es Fans waren, die Alexandras Leiche noch einmal sehen wollten.
Okay, spannende Theorie. Was denkst du darüber?
Naja, also wir reden vom Jahr 1969. Da gab es weder Social Media noch das Internet. Die Zeitungen sind immer erst am nächsten Tag mit den Meldungen erschienen. Die haben übrigens auch wirklich sehr groß über den Tod berichtet, also am 1. August, teilweise auch auf den Titelseiten. Natürlich ist es möglich, dass jemand noch am selben Tag zum Beispiel durchs Radio oder die Fernsehnachrichten am Abend über den Tod von Alexandra informiert wurde. Aber ob da berichtet wurde, wo ihr Leichnam liegt, nicht ausgeschlossen. Ich halte das aber irgendwie für unwahrscheinlich.
Ja, unwahrscheinlich ist es, gebe ich dir recht. Es gibt ja aber auch noch Mundpropaganda aus dem Ort und sowas spricht sich dann sicherlich sehr schnell rum.
Genau, das kann natürlich sein. Also ich halte die Theorie von den Fans auch nicht für unmöglich. Stichfest finde ich sie jetzt aber auch nicht unbedingt. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Was denkst du denn?
Ja, der Einbruch in die Leichenhalle muss ja auch nicht unbedingt bedeuten, dass jemand an die Leiche selbst wollte. Es kann ja auch sein, dass jemand was anderes einsehen wollte, wie Berichte zum Beispiel. Was mich aber vor allem daran wundert, ist, dass wenn so ein Einbruch geschieht, dass dann die Staatsanwaltschaft nicht hellhörig wird und vielleicht doch nochmal über intensivere Ermittlungen nachdenkt oder doch nochmal eine Obduktion anordnet.
Das finde ich auch merkwürdig.
Apropos merkwürdig. Es gibt ja noch viel mehr merkwürdige Geschehnisse rund um den Tod von Alexandra. Was hat es denn mit diesem handgeschriebenen Zettel auf sich, der in Alexandras Wagen gefunden wurde, den du vorhin kurz angeschnitten hast?
Ja, das war eine Art Bedienungsanleitung, die sich Alexandra selbst angefertigt hat. Also mit Notizen. Es ist wirklich so ein DIN A4-Zettelchen. Da ist so ein bisschen drauf rumgekritzelt. Da sind Sachen aufgemalt und Notizen dazu geschrieben zum Kuppeln, zum Lenkrad, zur Heizung. Für mich, ich habe mir dieses Schriftstück angeguckt, super unübersichtlich. Ich gehe davon aus, dass sie sich den Zettel angefertigt hat, um die Technik des Wagens besser begreifen zu können. Der Wagen, das dürfen wir nicht vergessen, war zwar schon über 10 Jahre alt, aber noch nicht allzu lange in ihrem Besitz, erst seit November. Und wir sind jetzt im Juli.
Stimmt, das sagt aber natürlich nichts darüber aus, dass man die Verkehrszeichen nicht lesen kann und eine Vorfahrt missachtet deswegen, ne?
Nee. Tatsächlich ist ein Familienmitglied von mir im Besitz eines Mercedes 220S aus dem Jahr 1959, also ein Jahr jünger als der Unfallwagen von Alexandra. Kein Coupé, sondern ein Viertürer. Der ist aber vom Aufbau und der Ausstattung her gleich. Und in dem Wagen, also auf dem Armaturenbrett, gibt es ganz viele chromglänzende Knöpfe ohne Beschriftung. Also die sehen alle gleich aus. Und um da durchzusteigen, also welcher Knopf wozu gehört, ist eine Bedienungsanleitung schon hilfreich, wenn nicht sogar notwendig.
Das ist sehr spannend. Danke für die Aufklärung. Das erklärt auch den handgeschriebenen Zettel, erklärt aber nicht unbedingt das Missachten der Vorfahrt.
Nee, überhaupt nicht. Und was interessant ist in diesem Zusammenhang, ist, dass ihre Cousine und auch andere Freunde im Nachhinein gesagt haben, dass sie eine super vorsichtige und umsichtige Fahrerin war. Dann wiederum gibt es einen Zeugen, der sie auf der Straße kurz vor dem Unfall gesehen haben will, der später gegenüber der Polizei behauptet hat, sie sei, und das Wort zitiere ich jetzt, wie eine Wilde gefahren.
Also auf der einen Seite umsichtig laut Freunden, auf der anderen Seite wild laut Zeugen. Das passt für mich alles irgendwie nicht so ganz zusammen, Janina.
Nee, nicht wirklich.
Und dieses ominöse anonyme Schreiben, was steht denn dazu genau im Bericht?
Ja, das ist auch nochmal wirklich ein spannender Punkt. In dem Bericht steht, dass es ein anonymes Schreiben gab. Das habe ich eben ja schon erwähnt. Und dazu steht, dass es, und jetzt zitiere ich, es offensichtlich von einem Geisteskranken geschrieben worden ist. Zitat weiter. Irgendwelche Anhaltspunkte für die in diesem Brief aufgestellten Theorien und Vermutungen sind nicht vorhanden.
Was hast du denn dazu rausgefunden? Hast du den Brief gelesen? Liegt er dir vor?
Ja, ich habe den Brief gelesen. Und was darin steht, das klingt ein bisschen wie aus einem Agenten-Thriller.
Okay, du machst es mal wieder sehr spannend, Janina. Ich komme mir eh schon vor wie in einem Kinofilm. Erzähl, wie geht's weiter? Was steht in diesem Schreiben?
Also abgestempelt ist das Schreiben vom 13. August 1969, also 2 Wochen nach ihrem Tod. In dem Schreiben betont der Absender, dass er sich in Anonymität hüllt und schreibt dann, dass ihm einige Zufälle an der Angelegenheit eigenartig vorkämen. Also an dem Tod von Alexandra und all den Dingen, die im Vorfeld passiert sind. Er verweist dann unter anderem auf das Testament sowie die abgeschlossene Lebensversicherung. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher wusste dieser anonyme Verfasser über das Testament und die Lebensversicherung Bescheid? Die Information hat er aus der Presse. Was er dann aber macht, ist spannend, weil er äußert Gedanken zu einer möglichen Sabotage bzw. einer Inszenierung des Unfalls. Beweise hat er dafür keine. Wie gesagt, es sind die Gedanken, die er äußert. Aber ich möchte hier jetzt mal einen Satz zitieren, der genauso in diesem Brief steht. Ein Unfall zu inszenieren ist für einen Mann mit Köpfchen kein so großes Problem. Man borgt sich den Wagen aus und präpariert das Bremssystem. Ich sagte ja gerade schon, klingt ein bisschen wie in einem Agenten-Thriller, aber als geisteskrank würde ich den nicht abstempeln.
Ja, also offensichtlich haben sich die Polizisten dadurch ja sehr auf die Füße getreten gefühlt, wollten das einfach nicht ernst nehmen. Ja, vielleicht war es ihnen auch ein bisschen unangenehm, dass hier wer anders kam, der sie dann auf neue Ansätze hinweist. Aber ob diese Person jetzt wirklich als geisteskrank bezeichnet werden sollte, das sehe ich nicht so.
Ja, das ist vielleicht jemand, der sich wichtig nimmt und irgendwie in die Rolle eines Ermittlers geschlüpft ist. Nur am Ende sind das ja auch die Fragen, die wir uns hier gestellt haben. Ja, warum ein Testament kurz vor so einem Unfall? Warum eine Lebensversicherung abschließen? Sind das Zufälle? Oder sind das eben keine Zufälle?
Ja, die Bremsen wurden untersucht. Du hast eben ja auch aus dem Gutachten zitiert. Das heißt für mich erstmal, die Technik war okay. Daher offiziell war es ein Fahrfehler von Alexandra. Punkt. Aber der Wagen wurde ja auch erst 1 Woche nach dem Unfall untersucht. Das finde ich persönlich, ja, kommt mir ein bisschen suspekt vor. Das heißt, der Wagen stand über 1 Woche rum. Wenn jemand in eine Leichenhalle einbricht, dann kann er theoretisch schon auch versuchen, an einem Wagen Dinge zu verändern. Also zum Beispiel einen sabotierten Bremsschlauch austauschen. Theoretisch, ganz theoretisch, wäre das schon möglich.
Theoretisch ja. Das ist aber nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Ich habe mich da mal schlau gemacht, wie das ablaufen würde. Und in so einem Fall reicht es nicht einfach, den Schlauch mit einem neuen zu ersetzen. Also es müsste auch die Bremsflüssigkeit wieder aufgefüllt werden und das ganze System entlüftet. Und der gesamte Bereich unter dem Auto, also dort, wo die Bremsflüssigkeit möglicherweise ausgetreten ist, müsste komplett gereinigt werden, um alle Spuren zu vernichten. Zudem müssten aber eigentlich auch wieder Gebrauchsspuren hergestellt werden. Also ein Gutachter hätte zum einen, wenn es ein manipulierter Bremsschlauch gewesen wäre, Ölflecken von der ausgetretenen Bremsflüssigkeit bemerkt. Auf der anderen Seite hätte er aber auch gesehen, wenn etwas zu sauber ist.
Okay, ich verstehe. Das heißt, eine Sabotage im Nachhinein zu kaschieren, wäre gar nicht so einfach gewesen, weil es einfach Fachkenntnisse und auch viel Zeit erfordert hätte.
Exakt.
Ja, das bringt zumindest in diesem Punkt etwas Klarheit. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu der Feuerbestattung. Das lässt mich irgendwie jetzt nicht los. Wer hat denn diese Einäscherung in Auftrag gegeben und wurde Alexandra dann auch wirklich eingeäschert? Was kannst du uns dazu noch erzählen?
Angeblich soll das Gesuch von Alexandras Rechtsanwaltskanzlei in München gestellt worden sein. Nur Alexandras Schwestern und ihre Anwälte bestreiten, je einen solchen Wunsch geäußert zu haben. Das wiederum hat mir der Biograf von Alexandra, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen, erzählt. Eingeäschert wurde sie dann nicht, also das ist schon mal die Antwort auf eine deiner Fragen. Sie wurde begraben, weil man dann tatsächlich Zweifel an diesem Antrag hatte. Und jetzt kommen wir zu etwas, das dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt die Sprache verschlägt. Ich habe mir nämlich daraufhin den Leichenbericht, der von der Polizei angefertigt wurde, nochmal angeschaut. Und da sieht man auch ganz deutlich, dass dort der Punkt zur Feuerbestattung wahrscheinlich mit einer anderen Schreibmaschine reingeschrieben wurde. Also auf der zweiten Seite des Berichts steht, Zitat, eine Feuerbestattung soll, in der gleichen Schrift wie der Rest des Schreibens, und dahinter steht, Zitat, in beiden Fällen stattfinden, Klammer auf, München, Klammer zu. Und diese Worte, also in beiden Fällen stattfinden, sind nicht genau auf der gleichen Linie und die Buchstaben sind wesentlich dünner. Also es sind zwei verschiedene Typen. Als hätte jemand es offen gelassen und dann im Nachhinein noch zusätzlich mit einer anderen Schreibmaschine eingefügt.
Das hört sich sehr mysteriös an. Du hast schon gesagt, im Nachhinein. Es kann natürlich schon sein, dass der damalige Sachbearbeiter oder ein Polizist es einfach im Nachhinein eingetragen hat. Also nachdem der Anruf mit dem Antrag kam. Es könnte natürlich aber auch auf eine Manipulation hinweisen. Wie dem auch sei, es ist in jedem Fall merkwürdig, vor allem in Anbetracht dessen, dass es ja angeblich niemand von der Familie oder den Anwälten beantragt hat.
Ja, oder andere Theorie, jemand von denen hat es getan und wollte es dann im Nachhinein nicht zugeben. Da ist nur die Frage, welches Motiv dahinter stecken könnte.
Also ich begebe mich hier jetzt wirklich mal ins Spekulative. Wenn man will, dass eine Leiche verbrannt wird, dann könnte das natürlich im Umkehrschluss auch bedeuten, dass jemand Interesse daran hat, dass es niemals eine Obduktion geben wird.
Ja, das würde dann im Umkehrschluss aber natürlich bedeuten, dass irgendjemand was vertuschen wollte. Aber was genau und wer? Unter anderem über diese Frage habe ich übrigens auch mit Marc Böttcher gesprochen, der die Biografie über Alexandra geschrieben hat und bei seinen Recherchen auf noch mehr Ungereimtheiten gestoßen ist. Und der übrigens sogar einen Mordkomplott nicht ausschließt. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne kurz berichten, was in der Zwischenzeit passiert ist. August 1969. Alexandra und ihre Mutter wurden beerdigt. Der Fall offiziell zu den Akten gelegt. Hinter den Kulissen herrscht ein Streit innerhalb der Familie. Es geht um das Erbe und um Sohn Alexander. Alexandras Anwältin versucht, die Wohnung der Sängerin per Antrag bei Gericht versiegeln zu lassen, doch ohne Erfolg. Kurze Zeit später ist die Wohnung fast leergeräumt. Angeblich sollen dabei, so berichtete es ihre ehemalige Managementbetreuerin später, wichtige Dokumente verschwunden sein. Zeitungsartikel erscheinen unter den Überschriften »Peinlicher Krach um Alexandras Erbe«, »Streit um Alexandras Sohn«, »Schwestern zankten sich um 6-jährigen Alexander«, »Polizei und Feuerwehr mussten eingreifen« oder »Prügelei um das Kind der toten Alexandra«. Wo soll er leben? Wer kümmert sich um ihn? Die Tanten, also die Schwestern von Alexandra, aber auch Alexandras ehemalige Schauspiellehrerin kümmern sich anfangs abwechselnd um ihn. Am Ende wird seinem Vater, also Alexandras Ex-Ehemann Nikolai Nefjedow, sein Sohn zugesprochen und er nimmt Alexander 1969 mit zu sich nach Boston. Nach dem Tod der Schlagersängerin schnellen die Plattenverkäufe in die Höhe. Innerhalb eines halben Jahres verkaufen sich mehr Platten von Alexandra als noch zu ihren Lebzeiten. Das geht so weit, dass ihr Sohn 1976 die erste goldene Langspielplatte erhält, die je posthum an einen deutschsprachigen Künstler vergeben wurde. Eines der beliebtesten Lieder, Mein Freund, der Baum.
Mein Freund, der Baum, ist tot. Er fiel im frühen Morgen.
Oh, das ist aber ein sehr trauriger Song und irgendwie passt er auch zu der ganzen Melancholie, die Alexandra ja offenbar begleitete. Darüber haben wir ja auch viel in Folge 1 gesprochen.
Das stimmt und was man hier an der Stelle, finde ich, erwähnen sollte, ist, dass Alexander Nefjedow, also der Sohn von Alexandra, dann ja sein Erbe angetreten ist, als er 25 geworden ist und er durch den Erfolg seiner Mama, der ja auch nach dem Tod anhielt, tatsächlich 6 Millionen Mark bekommen hat. Also ihr Traum, für ihren Sohn sorgen zu können, ist dann am Ende doch noch in Erfüllung gegangen. So, wir machen jetzt einen zeitlichen Sprung und sind in den 80er Jahren, genauer gesagt Anfang der 80er. Eine junge Frau namens Yvonne Ziegler gründet einen Alexandra-Fanclub und fängt an, sich auf die Spuren der toten Sängerin zu begeben. Sie will eine Biografie schreiben, doch dazu wird es nie kommen. Auf einer Reise nach Tellingstedt unterhält sie sich mit einem Bauern vor Ort und nimmt telefonisch Kontakt mit einem der Polizisten des Falls auf. Kaum wieder zu Hause angekommen, bekommt sie jeden Tag und jede Nacht sehr unangenehme Drohanrufe, wie sie viele Jahre später in einem Fernsehinterview berichtet. Lassen Sie die tote Alexandra aus dem Spiel. Ich warne Sie. Ich nehme grausame Rache. Ich lass Ihnen die Schnauze zertrümmern. Ich schwöre es Ihnen bei Gott. Wenn Sie Ruhe geben, ist alles gut. Das sind die Worte von einem dieser Drohanrufe. Doch das widerfährt nicht nur ihr. 1989 beginnt Marc Böttcher, sich intensiver für das Leben und Schaffen von Alexandra zu interessieren. Er ist zu der Zeit Dramaturg und Schauspieler am Theater in Stuttgart. Es ist die Zeit, in der Hommagen an die großen Künstlerinnen wie Marlene Dietrich populär sind. Schon als Teenager hat er sich für Alexandra und ihre Musik interessiert und da kommt ihm die Idee, sich näher mit der Sängerin zu befassen. Ihm schwebt ein Theaterstück vor, eine Hommage an »Mein Freund, der Baum«. Er beginnt zu recherchieren und kontaktiert verschiedene Zeitzeugen. Unter ihnen Fred Weirich, Alexandras Produzent, Hans R. Beierlein, ihr Manager und Udo Jürgens. Wir erinnern uns aus der ersten Folge, Udo Jürgens und Alexandra haben bereits zusammen den Hit Illusion produziert. Und ausgerechnet er ist es auch, der den Stein dann so richtig ins Rollen bringt. Eines Tages klingelt in der WG von Marc Böttcher das Telefon. Sein Mitbewohner nimmt den Hörer ab. Hier ist Udo Jürgens, heißt es an der anderen Leitung. Lachend legt der WG-Kollege mit den Worten, wir können uns selbst veräppeln, wieder auf. Doch Udo Jürgens ruft ein zweites Mal an. Zum Glück. Im Telefonat mit Marc Böttcher sagt Udo Jürgens dann, dass der Fall Alexandra für ihn sehr mysteriös sei und man hätte sie auf dem Gewissen. Auf Nachfrage, was das zu bedeuten habe, sagt Udo Jürgens, dass die Umstände mysteriös seien und auch das Umfeld, er sich dazu aber nicht näher äußern wolle. Von dem Zeitpunkt an ist der kriminalistische Instinkt von Marc Böttcher geweckt. Er will mehr rausfinden, der Sache auf den Grund gehen. Im Landesarchiv Schleswig-Holstein will er sich die Akte besorgen. Er bekommt eine Abfuhr. Diese sei vernichtet worden. War aber nicht so. Schließlich fährt Marc Böttcher nach Schleswig und sieht die Akte ein, verschafft sich einen Überblick. Von dort aus führt ihn sein Weg weiter in das nicht weit entfernte Tellingstedt, Dreh- und Angelpunkt des Unfalls. Sein Ziel? Er will die Zeugen des Unfalls direkt befragen. Vor Ort angekommen stellt er fest, dass alle Zeugen bereits tot sind. Und ab diesem Zeitpunkt wird auch er bedroht. Er erhält Briefe und Anrufe.
Also ich sollte die Finger vom Fall lassen und nicht weiter recherchieren und ein Buch veröffentlichen. Und dann bekam ich auch Briefe, ich sollte auf die Lenkung meines Wagens achten oder auf Einstiche in meinen Joghurtbecher, denn das wären KGB beliebte Methoden, um mich zum Schweigen zu bringen.
Also das ist ja wirklich unglaublich. Das bedeutet, irgendjemand wollte nicht, dass im Leben und Sterben von Alexandra weiter gewühlt wird und das auch 20 Jahre später danach nicht.
Ja, vor allen Dingen besonders krass finde ich, dass erst die Yvonne Ziegler bedroht wird und 10 Jahre später oder knapp 10 Jahre später wird der nächste Mensch bedroht. Also
ja, Wahnsinn. Wie ist denn der Marc Böttcher dann damit umgegangen?
Ja, Marc Böttcher geht irgendwann nicht mehr ans Telefon, weil er halt Angst hat, will aber auch gleichzeitig nicht aufgeben. Also er denkt sich so ein bisschen jetzt erst recht. Er geht dann auch zur Polizei und stellt Anzeige gegen Unbekannt. Wer dahinter steckt, wird aber nie herausgefunden. Er setzt aber trotzdem seine Recherchen fort und bringt weitere unheimliche Details ans Licht, auch zu diesem mysteriösen Gesuch der Einäscherung. Er hat nämlich Kontakt zu der Anwältin aufgenommen, die auch dabei war, als Alexandra ihr Testament geschrieben hat.
Also es wurden zwei Anträge auf Feuerbestattung gestellt für Alexandra und ihre Mutter, angeblich von der Kanzlei in München, wo Alexandra auch ihr Testament gemacht hatte. Aber auf Nachfrage von meiner Seite erfuhr ich, dass es nie von deren Seite aus, von der Familie und auch von der Kanzlei aus, eine Feuerbestattung in Auftrag gegeben wurde. Merkwürdigerweise wurden aber zwei Beerdigungsscheine auf Feuerbestattung ausgestellt. Und obwohl ein Tag zuvor wirklich eine Feuerbestattung abgelehnt wurde vom Amtsgerichtsrat. Und das ist sehr, sehr merkwürdig, weil niemand dafür zuständig war. Fernmündlich wurden diese Beerdigungsscheine auf Feuerbestattung gestellt. Das ist aber ungewöhnlich, weil so etwas schriftlich oder testamentarisch erfolgen muss. Und Alexandra hatte ja ein Erdgrab gekauft und kein Urnengrab. Und somit hat man dann auch letztendlich die Feuerbestattung abgelehnt. Wer aber auf die Idee kam, diese zu beantragen, das weiß man bis heute nicht. Und das ist sehr geheimnisvoll, weil weder die Familie noch der Anwalt Alexandras sie in Auftrag gegeben hat. Und auch die Witwe des Oberamtsrats, der diese Beerdigungsscheine ausgestellt haben soll. Da sagt die Witwe, das war nicht die Unterschrift und es fehlt auch das Siegel, das Dienstsiegel. Also es ist ganz, ganz merkwürdig, dass sich diese beiden Beerdigungsscheine in der Akte befinden.
Also langsam fehlen einem die Worte. Das bedeutet unterm Strich, niemand aus der Familie hat die Feuerbestattung beantragt. Das haben wir ja vorhin schon gehört von dir. Trotzdem tauchten zwei Genehmigungen auf und dann auch noch möglicherweise mit einer gefälschten Unterschrift und einem falschen Siegel. Habe ich das richtig verstanden?
Hast du richtig verstanden, aber pass auf, Bettina, es geht noch weiter.
Ja, das Interessante ist, in diesem Fall hatte der Bestatter Herr Ramke aus Tellingstedt was Interessantes gesagt. Also ich zitiere mal, lassen Sie den Sarg zu, Alexandra darf unter keinen Umständen gezeigt und untersucht werden, da wir sonst großen Ärger und Unglück über Tellingstedt bekämen. Also das hat er wörtlich so gesagt, das habe ich auf Band und er erzählte eben auch von den Umständen der Überführung der Leiche und dass er selbst sehr unter Druck geraten ist. Also der Herr Ramke hat das Leichenhemd angezogen und hat natürlich gesehen, dass kaum Unfallspuren auf dem Leichnam zu finden war. Für ihn sah Alexandra aus, als würde sie schlafen und Hinweise so auf den Schädelbruch, Quetschungen oder Blutergüsse hat er nicht bemerkt. Merkwürdig fand er es, dass dann eines Abends, also kurz darauf, der Bürgermeister mit einem unbekannten Herrn bei ihm auftauchte und unmissverständlich zu verstehen gaben, dass er keine Fragen stellen sollte und den Leichnam umgehend nach München zu überführen hätte.
Also jetzt wird's wirklich vogelwild, muss ich ganz ehrlich sagen. Stell dir mal vor, der Bürgermeister geht zum Bestatter und sagt, er soll sich nicht mehr weiter mit dem Leichnam beschäftigen und mit dem Fall Alexandra, weil sonst großes Unglück und Unheil über Tellingstedt kommt. Also hat er offensichtlich Angst vor einem Fluch gehabt oder wie kann ich das jetzt verstehen?
Du, also ich habe ja eben schon Agenten-Thriller gesagt und irgendwie hört es nicht auf. Für mich klingt das irgendwie so, als hätte da irgendjemand im Hintergrund Strippen gezogen. Also als wären da irgendwelche mächtigen Menschen am Werk, vor der dem so jemand kuscht oder irgendwie Angst hat. Oder wie siehst du das?
Ja, es hört sich ganz danach an. Und so wie ich dich auch verstanden habe, will Marc Böttcher nicht locker lassen. Also der will antworten und macht weiter.
Ja, ja, der will unbedingt antworten und fährt dann auch zu Alexandras Nachlassverwalter nach München Und genau hier stolpert er dann über ein weiteres Dokument. Und dieser Fund löst erneutes Kopfschütteln aus. Es ist nämlich die Quittung der Werkstatt, in der Alexandra kurz vor ihrem Tod ihren Wagen hat reparieren lassen.
Stimmt, das hattest du schon in Teil 1 erwähnt, dass sie direkt vor dem Unfall noch mit dem Wagen in einer Werkstatt war.
Genau, und jetzt kommt das Komische. Diese Quittung wurde in den Unfallermittlungen nicht berücksichtigt. Obwohl diese sich ja im Unfallwagen bzw. in den Sachen von Alexandra am Tag des Unfalls befunden haben muss, geht ja gar nicht anders. Marc Böttcher zeigt diese Quittung später dann dem Oberstaatsanwalt in Schleswig und der sagt dann zu ihm, ja, also wenn man die Quittung damals gefunden hätte, hätte man ganz sicher anders ermittelt.
Ja, logisch. Ich habe mich sowieso schon die ganze Zeit gefragt, wieso dieser Werkstattbesuch so kurz vor dem Unfall überhaupt keine Rolle in den Ermittlungen gespielt hat. Das ist doch eigentlich mit das Erste, was man machen müsste, dass man zu dieser Werkstatt fährt und die Ermittler einfach die Mechaniker dort auch mal befragen.
Ja, absolut. Also die Polizei wusste ganz offensichtlich nichts von diesem Werkstattbesuch zum damaligen Zeitpunkt. Auch nichts davon, dass sie mit dem Wagen Probleme hatte. Und da frage ich mich natürlich auch, wie kann das sein, dass man diese Quittung nicht gefunden hat? Ich meine, ganz ehrlich, wer sucht, der findet.
Da wäre ich jetzt wieder bei meinem Punkt, Janina. Geht es hier um Bequemlichkeit oder wollte jemand einfach keine Antworten?
Ja, ich habe darüber auch mit Marc Böttcher nochmal gesprochen und der sagte, ich zitiere ihn jetzt mal an der Stelle, in meinen Augen ist das Schlamperei und ein Versagen der Ermittler gewesen. Er wollte damals im Übrigen auch die Werkstatt aufsuchen und mit denen sprechen, konnte die aber nicht mehr ausfindig machen. Und hör mal, was er auf meine Frage, warum er die nicht mehr ausfindig machen konnte, sagt.
Ja, die war auf einmal überhaupt nicht mehr existent. Also auch im Nachhinein, auch bei den Fragen der Nachbarschaft und auch bei Recherchen von Firmen, die seinerzeit 69 da vor Ort gewesen sein mussten. Niemand fand diese Werkstatt Busch da bei Albersdorf, unweit des Unfallorts.
Also in so einem kleinen Ort kann sich wirklich niemand mehr an diese Werkstatt erinnern. Da kennt doch jeder jeden, also zumindest in der direkten Nachbarschaft und auch 20 Jahre später. Ich finde das einfach komisch. Auch 20 Jahre später wissen doch Leute noch, hier war eine Werkstatt.
Ja, vielleicht nicht jeder, aber irgendjemand.
Aber die meisten, ja.
Wie du gerade sagtest, gerade in so kleinen Orten, wo am Ende alle immer quasseln und jeder jeden kennt, hast du ganz richtig gesagt. Also höchstgradig merkwürdig und... Ja, also ein weiterer Punkt, wo man denkt, was ist da passiert, wie kann das sein? Überhaupt sagt Böttcher, das ist auch nochmal super spannend, also zu seinen Recherchen vor Ort, dass er immer das Gefühl hatte, dass er auf eine Art Mauer des Schweigens gestoßen ist. Also als wenn die Menschen dort irgendwie was zu verbergen hatte. Und jetzt verweise ich an der Stelle nochmal auf den Bürgermeister, ne? Also irgendwie dieser Begriff Mauer des Schweigens, da habe ich gedacht, ja, krass.
Aus Angst aber auch. Also das, was ja der Bürgermeister zum Bestatter gesagt hat, hört sich ja wirklich danach an, als hätte er einfach Angst.
Ja, anders kann ich es auch nicht interpretieren. Aber mal abgesehen davon, also von diesen ganzen Ungereimtheiten, was die ganzen Quittungen, Leichenberichte, Einäscherungsgesuche etc. angeht, rückt bei den Recherchen von Marc Böttcher noch ein Mann in seinen Fokus. Und zwar Alexandras Ex-Verlobter Pierre Lafaire. Und was Böttcher über Pierre Lafaire herausfindet, das sprengt jetzt wirklich alle Dimensionen dieses Falls.
Als ich erfahren habe, dass sich Pierre Lafaire der Bigamie hätte schuldig gemacht, weil er mit einer Dänin verheiratet war und sich mit Alexandra verlobt hat, habe ich weiter recherchiert, um mehr über ihn zu erfahren und bin unter anderem an die Gauk-Behörde in Berlin gegangen. Und dort erfuhr ich, dass er ein ausländischer Agent war, der ein Spionagenetz mit über 100 Mitarbeitern, also sogenannten Interviewern, aufgebaut hatte in Dänemark. aber aufgrund eines Millionen-Kronen-Betruges wurde er des Landes verwiesen und ist dann in Düsseldorf untergetaucht. Und kurz darauf, 1969, hat er dann Alexandra in Holland kennengelernt.
Moment mal, Pierre Lafaire war beim Geheimdienst? Also der Ex-Verlobte von Alexandra war ein Spion?
Davon ist zumindest die Stasi ausgegangen. Ich habe natürlich auch beim Bundesarchiv, also dem Stasi-Unterlagenarchiv, angefragt und mir wurde diese Karteikarte, die zu Pierre Lafaire angefertigt wurde, zugänglich gemacht. Ich habe hier eine Kopie vor mir liegen und kann gerne mal erzählen, was da drauf steht.
Ja, macht es gerne, weil jetzt ist es wirklich ein Agenten-Thriller.
Ja, stimmt. Also auf dieser Karteikarte steht Name Lafaire, Vorname Pierre, geboren am circa 1921, also man hatte scheinbar kein konkretes Geburtsdatum, Größe circa 1,80, Gestalt schwarzes Haar, Wohnort Düsseldorf, ausgeübter Beruf Resident, Arbeitsstelle US-Geheimdienst. Bedeutet, die Stasi ist davon ausgegangen, dass er ein US-Geheimdienstmitarbeiter war. Wieso, also warum sie sich da so sicher waren, das geht natürlich aus dieser Karteikarte jetzt nicht hervor.
Das bringt jetzt, wie ich finde, nochmal eine ganz andere Brisanz in den Fall. Denn wenn Pierre Lafaire wirklich beim Geheimdienst war, kommen mir die Theorien wie Sabotage oder inszenierter Unfall nicht mehr ganz so weit hergeholt vor.
Da gebe ich dir recht. Gerade im Hinblick auf die damalige Zeit. Also es herrschte immer noch der Kalte Krieg, auch wenn die Lage nicht mehr ganz so angespannt war wie in den Jahren zuvor. Dennoch, die beiden Supermächte USA und UdSSR standen sich militärisch und ideologisch weiterhin gegenüber. Die Arbeit der Geheimdienste war 1969 immer noch ein zentrales Element der sogenannten Blockkonfrontation. Spionage, Gegenspionage, verdeckte Operationen, das lief damals alles auf Hochtouren. Auf der anderen Seite waren die BRD und die USA ja Verbündete. Also die USA haben die BRD massiv unterstützt. Da frage ich mich natürlich dann auch, was für ein Interesse hätte der US-Geheimdienst am Leben oder dem Tod einer westdeutschen Sängerin?
Ja, aber Moment mal, Alexandra hatte ja eine sehr große Liebe zu Russland, die sie auch auf der Bühne offen ausgelebt hat. Sie war mal mit einem Russen verheiratet und sie ist dahinter gekommen, dass Lafaire bereits verheiratet war, der dann nochmal ihre Leiche sehen will und einfach plötzlich verschwindet, einen Tag vor der Beerdigung. Das sind jetzt natürlich erstmal so die ersten Gedanken, die in mir hochkommen, wenn ich das so höre.
Es ist auch nicht so, dass mir diese Gedanken nicht auch schon gekommen sind. Es gibt nur einfach keine stichfesten Beweise. Ich habe natürlich auch weiter recherchiert und versucht herauszufinden, ob es zu Alexandra direkt Vermerke gibt, also im Stasi-Archiv, gibt es aber tatsächlich nicht. Zu Alexandra gibt es da keine Akte. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie und ob Alexandra da irgendwie mit drin hängt. Und dazu habe ich Marc Böttcher natürlich auch nochmal um seine Einschätzung gebeten.
Also lange habe ich geglaubt, es handelte sich um einen tragischen Unfall. Also Suizid habe ich schnell ausgeschlossen, da Alexandra ja kurz vor ihrem Tod ihre Mutter und ihren Sohn als Erben eingesetzt hatte und ihr Testament ein paar Tage vor ihrem Tod gemacht hat. Und die beiden befanden sich ja mit im Auto. Aber aufgrund der vielen Ungereimtheiten, Schlampereien, muss ich sagen, und Versäumnisse und vor allem aber aufgrund der Drohungen gegen mich, werde ich bis heute das Gefühl nicht los, dass es sich bei Alexandras Unfall vielleicht auch um ein Fremdverschulden handeln könnte. Denn wieso sonst wird ein Biograf über viele Jahre hinweg attackiert und bedroht? Also was steckt also dahinter? Also ich kam mir immer wieder vor wie in einem Kriminalfilm. Ja, vielleicht war Alexandra in irgendeiner Art Mitwisserin um Agententätigkeit, sei es jetzt von Seiten ihres Mannes, sei es von Pierre Lafaire. Also mich hat natürlich gewundert, dass Fred Weyrich ihr Entdecker, dass Hans R. Beierlein ihr Manager, Freunde von ihr, sogar Udo Jürgens oder so, gesagt haben, dass sie in den letzten Wochen sehr nervös war, sogar Angstzustände hatte, sich sogar nachts plötzlich auf den Hotelflur geflüchtet hat, weil sie sich irgendwie verfolgt fühlte. Sie war 27 Jahre alt, sie hatte das Leben noch vor sich. Da muss irgendwas gewesen sein, das sie schwer beschäftigt hat und Druck gesetzt hat. Sonst hätte sie eben auch nicht kurz vor ihrem Tod eben ein Familiengrab gekauft, das Schulgeld ihres Sohnes bezahlt, ein Testament gemacht und auch ihrer Mutter gesagt, du kannst meine Wohnung in München haben, ich muss noch mal neu anfangen, so geht es nicht weiter. Sie war in einem Umbruch und sie fühlte sich, oder was ich so gefühlt habe, sie fühlte sich getrieben und hatte scheinbar wirklich vor irgendetwas Angst.
Er betont auch nochmal, das würde ich hier gerne noch einmal ansprechen, weil ich das für äußerst wichtig halte, dass er keine Anzeichen dafür gefunden hat, dass sie depressiv war oder irgendwelche Todessehnsüchte oder Gedanken hatte. Ganz im Gegenteil, er sagte zu mir, sie war eine lebenslustige junge Frau, die noch viel vor sich hatte. Das war der Eindruck, den er nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren Recherche hatte.
Und dennoch muss es ja irgendetwas gegeben haben, das sie einfach sehr stark beschäftigte und auch unter Druck setzte. Das haben wir ja eben in dem Ausschnitt auch gehört. Mich würden deine Gedanken dazu jetzt einfach nochmal interessieren, Janina. Du hast dich jetzt sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt, hast die Akten gelesen, die Zeugenaussagen, die Gutachten, auch die Stasi-Vermerke. Du hast mit dem Polizisten gesprochen und auch mit Böttcher. So, ich würde dennoch davor einmal noch gerne auf Pierre Laferre zurückkommen. Weiß man denn mittlerweile, warum er verschwunden ist, was danach mit ihm passiert ist? Lebt er noch? Wo ist er? Was wissen wir über den Ex-Verlobten?
Ja, der interessiert dich jetzt. Ne?
Ja, der interessiert mich wirklich brennend.
Das habe ich mir gedacht. Also man könnte natürlich vermuten, also bei der Frage, warum ist er damals spurlos verschwunden, könnte man natürlich vermuten, dass ihm das alles zu heiß geworden ist in Deutschland. Also auch im Hinblick auf den Tod Alexandras und die Enthüllung innerhalb der Familie. Wir wissen ja, es wurde herausgefunden, dass er bereits verheiratet ist. Da liegt es irgendwie nahe, dass er möglicherweise nicht wollte, dass Dinge über ihn bekannt werden und er dann das Land verlassen hat. Das ist aber natürlich jetzt von meiner Seite nur eine Vermutung. Und ja, ich habe auch versucht herauszufinden, was dann mit ihm passiert ist. Und ich bin dann während meiner Recherche auf einen Franzosen gestoßen, der behauptet, der Sohn von Pierre Laferre zu sein.
Wie? Also er hat ein Kind gehabt, oder wie?
Ja, also es gibt in Frankreich einen Mann. Dieser Mann ist 1967 zur Welt gekommen, also noch vor Alexandras Tod und auch vor der Verlobung von Alexandra und Pierre Laferre und wurde nach seiner Geburt adoptiert. Der hat dann im Jahr 2018 einen DNA-Test gemacht, weil er halt nie wusste, wer sein Vater ist und das unbedingt rausfinden wollte. Hat also 2018 einen DNA-Test gemacht und hatte da ein paar Matches in Amerika und da hat sich herausgestellt, dass er mehrere Halbgeschwister hat. Also mithilfe des DNA-Tests, der DNA-Übereinstimmung und des Familienstammbaums, der rund um diese gefundenen Personen erstellt wurde, ist er dann zu dem Schluss gekommen, dass Pierre Laferre sein Vater ist. Und eine Mutter der Halbgeschwister hat auch ein Foto von Pierre gesehen, angeblich, und gesagt, dass es sich um Pierre Laferre handelt.
Ja, in den USA gibt es ja diverse Plattformen und da wird ja auch mit Ahnenforschung wesentlich offener umgegangen als hierzulande.
Genau, und wie gesagt, also der Franzose hat dann angefangen zu recherchieren, sich mit seinen Halbgeschwistern ausgetauscht. Und wenn man diesen Erzählungen und Recherchen dieser mutmaßlichen Kinder glaubt, dann hat Pierre Laferre sowohl vor dem Kennenlernen mit Alexandra als auch in den Jahren nach ihrem Tod einige Kinder gezeugt, unter anderem in Frankreich und in Amerika. Und angeblich soll er zwei Identitäten gehabt haben. Also Pierre Laferre und noch eine andere Identität, ein amerikanischer Name unter dem er gelebt haben soll. In den 2000ern soll er dann in Amerika unter dem amerikanischen Namen verstorben sein. Ich bin aber ganz ehrlich, ich bin irgendwann ein bisschen auf Granit gestoßen. Denn zumindest die Personen, mit denen ich gesprochen habe, konnten mir keine Fotos geben. Also konnte ich keinen Abgleich machen, zum Beispiel eben durch einen Fotovergleich von diesem Amerikaner und Pierre Laferre. Uns liegen ja Fotos von Pierre Laferre vor. Und somit auch nicht verifizieren, ob es sich bei diesen Personen um eine und dieselbe Person handelt. Hinzu kommt, die haben ihn alle gar nicht persönlich gekannt. Also ich hatte ja schon erzählt, der Mann, mit dem ich gesprochen habe, wurde adoptiert. Die andere Halbschwester, mit der ich gesprochen habe, hat ihn auch nicht kennengelernt. Die haben auch vieles nur aus Erzählungen oder aus Erzählungen von Verwandten. Mein Fazit: in vielerlei Hinsicht ergibt diese Geschichte Sinn. Aber ob es wirklich stimmt, kann ich halt an der Stelle nicht belegen.
Wahnsinn.
Ja, aber einen Gedanken habe ich gerade noch dazu. Ich habe mich auch immer gefragt, aber welches Motiv hätten die? Also warum sollten die lügen? Weil Pierre Laferre ist in Amerika oder auch in Frankreich No-Name, weißt du? Das ist jetzt was anderes, wenn jemand behaupten würde, oh, ich bin das Kind von Freddie Mercury oder ich bin das, ne, da hatten wir ja kürzlich auch so eine Geschichte. Da hätte man ja irgendwie vielleicht noch was von Fame oder Geld oder irgendwie eine Form von Ruhm. Aber Pierre Laferre kennt am Ende kein Mensch. Also weder in Amerika noch in Frankreich hätte man irgendwie ein Motiv dafür. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich gut. Das ergibt einfach keinen Sinn. Also es würde keinen Sinn ergeben, sich das auszudenken.
Ja.
So, was sind denn jetzt deine abschließenden Gedanken zu diesem mysteriösen Fall, Alexandra?
Ich halte es irgendwie für äußerst fragwürdig, dass dieser Unfall wirklich inszeniert wurde. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, warum so etwas passieren kann. Unachtsamkeit, Müdigkeit. Jeder von uns weiß doch, wie schnell es beim Autofahren sein kann, dass man mal nicht ganz genau aufpasst. Also das ist ja auch leider das Gefährliche daran. Und wir wissen auch, unter welchem Druck sie am Ende stand und wie urlaubsreif sie war. Zudem ist so ein Plan in meinen Augen auch riskant. Also wenn man zum Beispiel den Bremsschlauch manipuliert, indem man ihn jetzt anschneidet, dann lässt die Bremsleistung sukzessive nach. So haben es mir Experten erklärt. Und irgendwann versagen dann die Bremsen komplett. Also wenn die Bremsflüssigkeit komplett ausgetreten ist. Aber wann das passiert, ist nicht zu berechnen, also nicht genau planbar. Das könnte also auch bei 20 oder 30 km/h passieren. Das ist nicht geschwindigkeitsabhängig.
Also muss man sagen, wäre es Mord gewesen, wäre es kein sonderlich gut geplanter Mord gewesen.
Ja, zumindest riskant, wenn man wirklich einen Mord planen will. Weil wenn dann bei 20 oder 30 km/h die Bremse versagt, rollt der Wagen vielleicht nur in einen anderen rein oder der Fahrer schafft es irgendwie noch locker auf den Seitenstreifen, um den Wagen dann ausrollen zu lassen.
Ja, das stimmt. Was ich einfach an diesem Fall, Alexandra, noch weitaus spannender finde als den Unfall selbst, sind einfach die Dinge, die davor und danach passiert sind.
Ja, das ist natürlich wieder was ganz anderes und das kann man meiner Meinung nach auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also die Indizien, die deuten schon sehr darauf hin, dass hier irgendetwas vertuscht werden sollte. Und sei es, dass man zum Beispiel nicht wollte, dass im Nachhinein im Leben von Alexandra rumgewühlt wird. Also vielleicht war der Unfall, so wie die Polizisten es festgestellt haben, einfach ein tragischer Unfall. Es gab aber trotzdem womöglich dunkle Geheimnisse, die im Verborgenen bleiben sollten im Leben von Alexandra. Das sind meine Gedanken dazu. Es kann auch anders gewesen sein. Aber du hast mich gefragt.
Danke für deine Einschätzung. Ich glaube auch, dass es diese Geheimnisse auf alle Fälle gab. Und machen wir uns nichts vor. Jeder hat Geheimnisse. Bei Alexandra wird es auch nicht anders gewesen sein.
Das stimmt. Marc Böttcher hat sich übrigens im Laufe seiner jahrelangen Recherchen irgendwann mit einem Anwalt zusammengetan, Florian Schwieker. Die beiden haben dann tatsächlich sogar überlegt, ein erneutes Todesermittlungsverfahren in die Wege zu leiten. Du weißt ja, Mord verjährt nicht. Haben das dann aber aus privaten Gründen nicht weiterverfolgt. Aber Florian Schwieger hat sich als Strafrechtler auch super intensiv mit diesem Fall beschäftigt. Und vielleicht ist seine Einschätzung hier auch nochmal ganz interessant für dich und unsere Hörerinnen und Hörer. Der sagt nämlich, dass unter all den Umständen auch damals eine Obduktion nicht nur sinnvoll, sondern zwingend gewesen wäre. Ich zitiere ihn mal an der Stelle. Heute würde bei einem Unfall mit mehreren Toten und Verletzten in aller Regel eine vollständige Todesermittlung erfolgen, einschließlich rechtsmedizinischer und toxikologischer Untersuchungen. All dies im Fall Alexandra unterblieb, ist mit ein Grund, warum der Tod bis heute von Spekulationen begleitet wird. Und hier ist seine Betrachtung aus der heutigen Perspektive.
Meine Analyse des Falls aus der Vergangenheit ist ganz klar. Es spricht vieles dafür, dass die Ermittlungen mutwillig behindert worden sind, wer dahinter steckt und was die Motivlage, die sich dahinter verbirgt, ist natürlich schwer zu sagen. Möglicherweise gab es aus dem Umfeld von Alexandra, insbesondere auch was ihren Ex-Verlobten betrifft, gezielte Interessen, dass da nicht zu viel an die Öffentlichkeit kommt. Möglicherweise war er als Agent noch im Einsatz und die Profession des Agenten bringt das ja gerade mit sich, dass man wenig in der Öffentlichkeit stehen möchte. Es gab aber auch noch andere Hinweise, die darauf hindeuten, dass es dort eine ganze Reihe von Ungereimtheiten gab, die auch noch in andere Richtung deuten. Im Nachhinein sicherlich schwer zu sagen. Viele Tatsachen gibt es nicht mehr. Viele Zeugen sind mittlerweile verstorben. Aber in der neueren deutschen Rechtsgeschichte sicherlich einer der spannendsten Fälle, wo eine Prominente ums Leben gekommen ist, die neben dem öffentlichen Leben, das wir alle von ihr kennen und den vielen Liedern, die wir nach wie vor natürlich gerne hören, noch eine zweite Geschichte steckt.
Also auch er spricht von mutwilliger Behinderung.
Ja, das tut er. Und vielleicht abschließend noch ein Satz zu Marc Böttcher. Den hat der Fall nämlich nie wirklich losgelassen. Du musst dir mal vorstellen, 14 Jahre lang hat er recherchiert. 1999 hat er sein erstes Buch rausgebracht, eine Biografie über Alexandra. Im selben Jahr ein Dokumentarfilm. Und dann Anfang der 2000er hat er nochmal neue Erkenntnisse zu seinen Recherchen veröffentlicht. Und bis heute rufen ihn Menschen an, die sich im Fall Alexandra an ihn wenden, ihm Briefe oder Mails schreiben. Und er hat zu mir am Ende unseres Gesprächs gesagt, für mich ist der Fall bis heute nicht abgeschlossen.
Für mich tatsächlich auch nicht.
Nee, für mich auch nicht. Kann man ja auch irgendwie so richtig, ich verstehe das, dass er nicht loslassen kann. Aber irgendwie ist es auch so traurig, weil im Nachhinein muss man sagen, Alexandra wollte immer so gerne frei sein und starb ja in einem Netz aus Geheimnissen, das bis heute niemand so wirklich entwirren konnte.
Und es sind einfach noch so viele Fragen offen.
Das stimmt. Deshalb habe ich eine Idee, Bettina. Lass uns doch unsere Community mit einbinden. Was hältst du davon?
Sehr gute Idee.
Also, wenn ihr, liebe Community, irgendetwas beizutragen habt, Ideen, Wissen oder auch noch Fragen oder Theorien, schreibt uns gerne bei Instagram auf dem Account von schlager.de oder auf unseren persönlichen Accounts. Wir werden es lesen, versprochen. Vielleicht tut sich ja noch was Spannendes auf, wer weiß.
Ah, ich bin sehr gespannt, was da so reinkommt. Also, falls ihr Hinweise zur Werkstatt Busch in Albersdorf um 1969 habt, ehemalige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Nachbarn, Rechnungen, Branchenbücher, schreibt uns bitte. Ich bin mir ganz sicher, dass es hier ein paar Spürnasen unter euch gibt.
Ja, ich auch. Aber für heute war's das bei Soko Schlager. Ich bin gespannt, Bettina, welchen Fall du mir nächste Woche mitbringst. Da freue ich mich schon drauf.
Ihr seid hoffentlich alle wieder mit dabei nächste Woche.
Ja, bitte unbedingt. Also bis dahin. Ciao.
Ciao.
Soko Schlager ist eine Produktion von schlager.de. Redaktion Janina Kirsch und Bettina Steinke. Produktion Niklas Schäuble.